Ich habe als erstes mal eine Aufgabe für euch. Macht mal alle die Augen zu und versetzt euch an den Ort, wo ihr vielleicht vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen in diesem Sommer Urlaub gemacht habt. Wenn ihr nicht weg wart, versetzt euch zurück in einen Moment, wo ihr einfach das schöne Wetter von diesem Sommer mal genossen habt. Zu Hause irgendwo auf Balkonien oder wo auch immer. Alle da? Seht ihr wieder, wie das war? Das Haus, die Aussicht, die Wiese, das Meer, die Berge. Könnt ihr euch erinnern, wie es gerochen hat? Was für Geräusche zu hören waren? So, und jetzt lasst die Augen noch zu. Jetzt setzt ihr euch in eure Zeitmaschine und fahrt zurück an den Ort, wo eure Eltern mit euch Urlaub gemacht haben, als ihr Kinder wart. Wo habt ihr gewohnt? Im Hotel? In der Pension? Im Wohnwagen? Im Haus von Bekannten? Wo stand dein Bett? Hattest du mal einen Sonnenbrand? Hast du andere Kinder kennengelernt? Was war so die stärkste Erinnerung, Erfahrung, die du mal im Urlaub da vielleicht gesammelt hast? So, jetzt zurück in die Zeitmaschine. Hebel wieder nach vorne und zurück in die Zukunft. Wir dürften die Augen wieder aufmachen. Wow, das ist schon genial, oder? Womit Gott uns da ausgestattet hat. Was wir für Möglichkeiten haben mit unserem Erinnerungsvermögen. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, Dinge zu lernen, Erfahrungen zu sammeln, Erinnerungen, Erkenntnisse abzuspeichern. Und ein funktionierendes Gedächtnis hat ja diese Fähigkeit, Vergangenes wieder neu für uns erlebbar zu machen. Das kennen wir doch alle. Wir haben vielleicht ein beeindruckendes Gespräch geführt und wir können uns noch so an einzelne Worte erinnern, an einzelne Sätze, vielleicht an den Gesichtsausdruck unseres Gegenübers. Und je nachdem, wenn es ein angenehmes Gespräch war, dann kann die Erinnerung uns wieder angenehm berühren. Und wenn es unerfreulich war, kann uns da auch manches in unserem Herzen wieder treffen. Wir können uns an Blicke von Menschen erinnern. Da waren wir mit jemandem zusammen und gehen auseinander und wir können im Nachhinein nachempfinden, was in diesem Blick zum Ausdruck kam. Ein Blick zwischen Verliebten, der kann glühend heiß sein. Ein Blick zwischen Feinden, der kann stechend sein, bedrohlich. Und obwohl die Situation schon lange vorbei ist, empfinden wir in unserem Gedächtnis das noch einmal nach. Oder Reiseeindrücke. Habe ich ja gerade mit euch diesen Versuch gemacht, ne? Was wir so erleben unterwegs. Wir kennen ja vielleicht diese Formulierung, dass wir die neuen Eindrücke förmlich in uns aufgesogen haben. Ja? Das ist ja so dieses Abspeichern. Sodass wir hinterher noch davon zehren können. So, das sind so die Dinge, wie wir reden darüber. Oder denk mal an die Gerüche. Ich weiß nicht, warum das ist. Das kann man, glaube ich, irgendwie neurologisch erklären. Dass Erinnerungen ganz stark mit Gerüchen zusammenhängen. Also für mich ist bis heute so, wenn ein Feuer in einem Ofen brennt und ich rieche das, ich fühle mich sofort zurück erinnert an die Zeit, wo meine Eltern mit mir ins Haus meiner Großeltern gefahren sind, ganz altes Haus von 1600 so und so, wo immer nur mit Holz geheizt wurde. Das ist sofort wieder bei mir vor Augen. Wenn man sich das überlegt, man kann doch einfach dankbar werden für diese Gabe, die Gott uns gegeben hat, unser Gedächtnis. Und das soll jetzt unser Thema sein. Wie es denn aussieht, wie wir mit diesem Gedächtnis richtig umgehen und wie es aussehen kann, wenn wir es unter die Leitung des Heiligen Geistes stellen. Wir wollen uns einen Text anschauen, der von den Anfängen der ersten Gemeinde handelt. Und es geht dabei um eine Situation aus der Apostelgeschichte, wo Petrus und Johannes gerade aus dem Gefängnis entlassen werden. Und man hatte sie geschlagen, dort im Gefängnis, man hatte ihnen ganz unmissverständlich gedroht, wenn ihr das nochmal macht, wenn ihr nochmal von Jesus in der Öffentlichkeit redet, Leute, dann setzt's was. Also bisher haben wir euch so ein bisschen gezüchtigt. Das können wir auch noch steigern. Da kann noch einiges zukommen. Und mit diesen Worten im Ohr gehen sie nach Hause, sie treten vor die Gemeinde und sie erzählen, wie es ihnen ergangen ist, dass sie gefangen gesetzt wurden, dass sie geschlagen wurden und dass man ihnen und der Gemeinde damit natürlich ja auch ganz unverhohlen droht. So, wenn ihr nochmal von Jesus redet, werdet ihr das bereuen. Und jetzt lesen wir in Apostelgeschichte 4 ab dem 23. Vers, sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, ja was? Was war jetzt ihre Reaktion? Wir wollen hier mal einmal aussteigen aus dem biblischen Text und fragen, wie wir reagiert hätten, oder wie sie damals reagiert hätten, wenn sie und ihr Gedächtnis nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes gestanden hätte. Wie würden, und jetzt nochmal die Frage an uns, auch wie würden wir reagieren, wenn man in so einer Weise uns drohen würde? Wie würde man reagieren, wenn in der Clique oder im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft oder sogar in Verwandtschaft so einem gesagt wird, du bist mal eigentlich ein ganz netter Kerl so, mit dir kommt man eigentlich gut aus. Aber hör mal deine Gemeinde dann, ne? Wo du immer hinrennst. Und diese ganze komische Geschichte, wo, wenn du von redest, du vom Glauben an Jesus und so, das kannst du mal ganz gepflegt knicken. Das passt bei uns nicht rein. Und du wirst dich in Zukunft entscheiden müssen, wir oder dein Glaube. Ja, dann musst du irgendwo für dich klarkriegen. Wie würden wir reagieren? Ich denke mal, bei uns würde doch Folgendes ablaufen. In uns würden alle Erinnerungen wach werden, wo wir schon mal irgendwann abgelehnt wurden in unserem Leben. Das sind ja Dinge, die gehen tief. Und da kriegt man so ein Stückchen Angst, jetzt isoliert zu sein, alleine dazustehen. Und wenn man das erlebt hat, dann bleibt es einem im Gedächtnis haften. Und wenn dann in irgendeiner anderen Situation so eine Drohung ausgesprochen wird, dann fängt unser Gedächtnis an zu arbeiten und dann kommt es einem wieder in Sinn, wie es damals gewesen ist, wie ich alleine da stand, wie ich gemieden wurde von anderen. Was wäre gewesen, wenn die Gemeinde in Jerusalem an dieser Stelle so diesen ängstlichen Gedanken und Erinnerungen nachgegangen wäre? Sie hätten doch mit Sicherheit kleinlaut beigegeben und hätten gesagt, oh Leute, jetzt wird's heiß. Jetzt gehen wir am besten erstmal in den Untergrund. Und da predigen wir nicht mehr ganz so laut. Und vielleicht irgendwann glätten sich die Wogen dann wieder. Und dann können wir ja mal weitersehen. Vielleicht fangen wir da nochmal an, mal wieder so von Jesus zu reden oder auch nicht. Schlechte Erfahrungen machen uns vorsichtig. Und in einem gewissen Sinne ist das ja auch richtig und wichtig, dass man aus schlechten Erfahrungen lernt. Dass man Dinge, wo man sich verbrannt hat, dass man das nicht wieder tut. Aber ich möchte heute auf etwas anderes hinaus. Ich möchte heute betonen, schlechte Erfahrungen, die wir irgendwann, irgendwo in unserem Leben einmal gemacht haben, dürfen uns nicht ein Leben lang blockieren. Sodass wir aufgrund von negativer Erfahrung in einer ähnlichen Situation sofort immer ins alte Gleis hineinkommen und jedes Mal das gleiche Verhaltensmuster in uns abläuft. Kurz ein paar Beispiele dazu. Vielleicht sagst du, ich habe es einmal erlebt, dass ich mich jemandem geöffnet habe. Ich habe ihm meine ganz tiefen Empfindungen und Gedanken gesagt. Und ich war ganz ehrlich. Und irgendwann habe ich mitgekriegt, das hat die Runde gemacht. Das ist nicht bei dem geblieben. Das hat er weitergesagt. Und weißt du, ich habe vor allen Dingen habe ich eines beschlossen. Das passiert mir nicht nochmal. Ich werde mich nie wieder in so einer Weise öffnen. Das ist eine Festlegung aufs Leben. Oder vielleicht sagst du, ich hatte mal angefangen, für einen Bekannten zu beten und habe ihn eingeladen und hatte wirklich das Anliegen, auch so, dass er Gottes Liebe auch erlebt und spürt. Aber es ging alles so fürchterlich daneben und er fand das alles einfach nur lächerlich. Wer kennt den Spruch noch? Ich habe fertig. Ne? So, ist vorbei. Das meine ich nicht mehr. Das war mal. Wir alle machen Negativerfahrungen in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens und keiner von uns lässt das kalt. Ja, wir werden alle berührt davon. Aber wenn man solche Negativerfahrungen verinnerlicht und so verinnerlicht, dass sie mein Gedächtnis, meine Erinnerung so sehr belegen, dass mein Verhalten unkorrigierbar geprägt ist und ich einfach sage, nö, das Thema muss gar nicht mehr ankommen, ist vorbei, ist gelaufen, dann ist das ein falscher Weg. An dieser Stelle offen zu bleiben, das ist eine Herausforderung. Und jetzt lass uns nochmal zurückkommen zur Gemeinde in Jerusalem. Wie verhält sie sich denn jetzt in dieser Bedrohung? Wir lesen in Vers 24, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde, das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was drin ist. Das Erste, was die Gemeinde hier tut, ist, dass sie zusammenkommen und Gott anbeten und sagen, Herr, du hast uns gemacht. Und du hast ja auch die Pharisäer und Ratsältesten und Schriftgelehrten gemacht, die uns jetzt bedrohen. Du stehst über allem. Wir Menschen sind ja nur Staubkörner vor dir. Aber du allein bist der ewige Gott und dir gehören wir. Ich habe mich gefragt, wie kommt man auf so eine Reaktion? Und ich glaube, die Antwort finden wir 2 Kapitel vorher. Da heißt es in Vers 46, also wie gesagt, das war vorher, einmütig kamen sie Tag für Tag zusammen, um miteinander zu essen, das Abendmahl zu feiern, und sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Es heißt hier, dass sie sich täglich trafen, Tag für Tag, miteinander zu essen, um Gemeinschaft zu haben, Abendmahl zu feiern und um Gott anzubeten und zu loben. Wir sehen, Gott zu loben, Gott die Ehre zu geben, sich auf ihn zu konzentrieren, das hatte einen festen Platz in ihrem Alltag. Tag für Tag. Und jetzt in der Bedrohung, da kommt natürlich, so sind wir gestrickt, als allererstes das hervor, was ihnen am nächsten war. Das, womit sie Tag für Tag umgingen. Das, was oben auflag, das, was sie eben gerade noch gemacht haben. Das kennen wir doch auch von uns. Wenn irgendwelche bedrohlichen Situationen kommen, so, dann verfallen wir einfach auf das, ne? Denken wir gar nicht groß, wir verfallen auf das, was die Routine ist. Was wir kennen, wo wir uns ein Stückchen sicher fühlen, was am stärksten ist. Und das ist bei ihnen hier die Freude an Gott. Diese Gemeinschaft mit Gott, die war für sie so natürlich, so elementar, dass ihnen das in dieser Extremsituation als erstes in den Sinn kommt. Das ist wie ein Reflex, in guten Zeiten eingeübt, der jetzt hier in dieser Zeit der Bedrohung plötzlich aktiv wird. Sie beten einfach als erstes mal Gott an. Haben sie sonst auch immer gemacht. Ist ganz natürlich. Machen Sie jetzt sofort. Und dann geht es weiter. Sie zitieren dann als nächstes ein Wort von David aus Psalm 2. Da heißt es, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Was tun sie hier? Sie zitieren einen Psalm. Sie erinnern sich, Moment mal, Leute, da war doch vor ungefähr 1000 Jahren schon mal jemand so in Bedrängnis. Das war David. Und David hat damals Ruhe gefunden in diesem Wissen, dass sein Gott weit über allen Feinden steht. Und er hat das so beschrieben, die Heiden toben und nehmen sich viel vor, aber es ist umsonst, so heißt es bei Luther. Sie schaffen es doch nicht, Gott, weil du über ihnen stehst. Und dieses Wort fällt ihnen wieder ein und sie finden daran Trost. Wisst ihr, Jesus erklärt uns einmal, was hier passiert. Und das ist die Stelle aus Johannes 14, Vers 26. Er sagt, der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren, weil er jetzt dann bald die Welt verlässt, weil Jesus die Welt verlässt, wird euch der Heilige Geist alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns Gottes Gedanken ins Gedächtnis zu rufen. Und genau das ist es, was die junge Gemeinde hier erlebt. Der Heilige Geist erinnert sie mitten in ihrer bedrohlichen Situation an diesen Text aus dem Alten Testament. Und sie sind nicht zu vor lauter Angst und denken, was kann uns denn jetzt noch helfen? Sie kriegen nicht einen Blackout. Das kennen wir ja manchmal, oder? Sie sind nicht so mit ihren Negativerfahrungen von früher belastet, dass sie keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Sondern sie sind in diesem Moment frei, auf den Heiligen Geist zu hören, und sie erleben, dass der Geist Gottes ihnen in diesem Moment genau das eingibt, was sie tröstet und ihnen Antwort gibt auf ihre Lage. Wisst ihr, das wünsche ich uns, dass wir das erleben, dass wir in den großen und auch in den kleinen Schwierigkeiten unseres Alltags das erfahren, dass der Heilige Geist uns etwas in Erinnerung ruft, was wir in dieser Situation dann brauchen, um sie zu bewältigen. Das kann geschehen. Das soll geschehen. Aber, und das wird jetzt aus diesem Text auch sehr deutlich, dazu müssen wir auch was beitragen. Es ist ja ein großes Geheimnis, so wie unser Gedächtnis funktioniert. Wir unterscheiden ja bei uns zwischen dem Kurz- und Langzeitgedächtnis. Das ist gerade das, was man als Schüler so zu nutzen weiß, wenn man für eine Arbeit zu lernen hat, ne? Tini, soweit ich weiß, du warst damals Spezialistin da drin. So am Abend vorher, vor der Prüfung, ne? Sich alles nochmal kurz in den Kopf hauen, was man irgendwie braucht für morgen. Und dann setzt man sich hin und schreibt den Test. Und wenn man das gut kann und weiß, sich da einzuschätzen, schreibt man eine 1. Allerdings, wenn man dann so jemanden irgendwie 3 Wochen später mal fragt, so wie viele Bundesländer hat denn Deutschland und wie heißen sie alle, da ist dann schnell auch wieder Schluss. Also Sachen, die im Kurzzeitgedächtnis gespeichert sind, die kann ich auch nur kurz gebrauchen. Das ist so meistens so bei uns einfach zu sehen. Aber wenn ich wirklich etwas lernen will, wenn ich geistiges Eigentum entwickeln will, etwas, was mir gehört, was mich begleitet durch meinen Alltag, dann muss ich Dinge in mein Langzeitgedächtnis bringen und das geht nur durch ständige Wiederholung. Das wurde uns damals von unserem Lehrer gesagt, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Ich lerne, indem ich mir immer wieder Inhalte vor Augen halte. Und erst wenn ich es 4-mal, 5-mal, 6-mal getan habe in Abständen, erst dann werden Dinge mein geistiges Eigentum, dann sickern sie tiefer. Und vielleicht und hoffentlich, gerade Kinder können das besonders gut, dann für mein ganzes Leben. Das habe ich dann, das ist mein Eigentum. So hat Gott unser Gedächtnis eingerichtet und das ist gut und wichtig, dass es so ist. Wenn wir jeden Eindruck so speichern würden, den wir täglich aufnehmen, das wäre ja furchtbar. Ne? Du rennst durch die Stadt und hast 1000 Eindrücke, Sachen, die völlig nebensächlich sind, die dein Leben auch gar nicht betreffen. Das ist schon gut, dass das aussortiert wird von unserem Gehirn, von Kurzzeitgedächtnis. Aber das, was wir wollen, was uns interessiert, was wir bewusst sehen und wo wir nochmal hingucken, und was wir hinterher nochmal durchdenken und uns damit beschäftigen und unserer Fantasie nochmal durchspielen, das bleibt uns. Was für eine Chance. Und auch was für eine Verantwortung, oder? Denn es ist jetzt ganz wichtig, dass wir genau auswählen, was wir an uns heranlassen und mit welchen Dingen wir uns wieder und wieder beschäftigen. Das können wir ja willentlich steuern. Paulus drückt das im Philipperbrief einmal so aus. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Damit beschäftigt euch. Oder anders übersetzt, darüber denkt nach. Das bewegt, das wiederholt. Damit speist euren Verstand. Damit füttert euer Gedächtnis. Wisst ihr, Paulus wusste sehr wohl, dass was mich ständig bewegt, das habe ich auch am Ende. Und was mich ständig bewegt, das bin ich auch am Ende. Manch einer sagt ja, du bist, was du isst. Und ist sowas dran, ne? Was du so reinstecken musst. Ja, daraus werden wir dann irgendwie, der Körper ja auch. Paulus sagt dir aber, du bist, was du denkst. Du bist, was du wiederholst. Du bist, was du dir immer wieder vor Augen führst. Und so ist es mit allen Dingen in unserem Leben, wenn es zum Beispiel ein Bibelvers uns wichtig geworden ist und wir diesen Text gelesen haben und er hat uns angesprochen und wir gehen ihn nochmal durch und nach 2 Tagen nochmal und nach einer Woche nochmal, dann werden wir uns diesen Gedanken regelrecht aneignen. Dann ist das etwas, was uns begleitet. Und andererseits ist es doch so, wenn uns jemand beleidigt hat, und wir spielen die Situation hinterher nochmal durch. Und nach 2 Tagen nochmal. Und dann immer wieder nochmal. Und wir geben dem Ärger Raum. Dann besteht die Gefahr, dass wir auch diese Sache ja jahrelang behalten. Und mit uns rumschleppen. Und es nicht mehr so richtig loswerden. Und es so eine Last wird. Die Gemeinde in Jerusalem wusste, welche Dinge es wert sind, dass man sich täglich mit ihnen beschäftigen soll. Sie kamen Tag für Tag zusammen und lobten Gott. Und als sie dann in diese schwierige, bedrohliche Situation hineinkommen, dann tut der Heilige Geist auch sein Werk. Da können wir uns ganz auf ihn verlassen. Da ist er dann auch nicht irgendwie faul oder so oder kommt zu spät, sondern dann schenkt er ihnen aus ihrem Gedächtnis heraus die Gedanken, die jetzt dran sind, um stark zu sein und stark zu bleiben. Und in einer Situation, in der es nur natürlich gewesen wäre, wegzulaufen, in den Untergrund zu gehen, den Mund zu halten, erstmal leise zu treten, genau da greift Gott übernatürlich ein und er schenkt der versammelten Gemeinde eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sodass sie ohne Angst rausgehen. Wir stehen immer davor und bewundern das und denken, boah, wie haben die das nur geschafft, nicht wahr? Ja, das hatte eine Vorgeschichte. Sie haben sich damit beschäftigt und das in sich aufgesogen, was wichtig war. Und hier tut der Heilige Geist dieses Wunder, sodass sie den Menschen trotzdem von Gott erzählen können. Es heißt dort dann in Apostelgeschichte, nachdem sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Unser Gedächtnis, es ist eine große Gabe unseres Gottes. Wie wichtig ist es, dass wir lernen, richtig mit dieser Gabe umzugehen. Der nächste Schritt. Was ist denn dein nächster Schritt? Was kann ich denn jetzt machen mit dieser Predigt, mit diesen Gedanken, mit diesen Bibelversen von heute Morgen? Was heißt es für mich? Nun, unsere Aufgabe besteht darin, dass wir den verschiedenen Dingen in unserem Gedächtnis das richtige Gewicht geben. Das heißt, als erstes einmal, wir müssen alles tun, dass die Dinge, die uns unnötig belasten, immer weniger Platz bekommen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das kannst du ja nicht rausstreichen. Das wünschen wir uns manchmal, ne? Eine Festplatte mal kurz, irgendwie mal so ein Delete so und so. Und raus ist das. Und das geht ja nicht. Aber wir können schon dafür sorgen, dass diese Gedanken, diese Empfindungen, dass wir denen nicht nachgehen. Und immer jedes Mal, wenn wir uns dabei ertappen, du bist schon wieder da, du bist schon wieder dabei, diese Sache durchzuspielen, dass wir einen Stopp setzen. Sagen, nein, das ist nicht das, was mich in meiner Gegenwart, was mich jetzt wieder in meinen Gedanken beschäftigen soll. Ganz vergessen können wir das nicht, aber wir können dafür sorgen, dass es weniger Raum bekommt. Deswegen, wenn es Dinge bei dir gibt, von denen du weißt, das ist im Grunde genommen nur ein ständig wiederkehrendes Problem. Es bewegt sich ja nichts, es verbessert sich ja nichts dadurch. Du spielst diese Situation einfach nur immer wieder jahrelang durch in deinem Kopf. Und wenn was Ähnliches passiert, dann ist sofort wieder, es kommt dir eben keine biblische Verheißung in den Sinn oder dass Gott sagt, ich bin bei dir, sondern in den Sinn kommen wieder diese Empfindungen, die du dir so oft wiederholt hast in deinem Herz. Das ist ganz natürlich. So funktionieren wir. Und wenn du das merkst, dass das Gedächtnis an dieser Stelle gefangen ist, dann bitte ich dich, versuch das einfach ein Stückchen nach hinten zu drängen. Vielleicht ist nötig, dass du vergibst, dass du an diesen Stellen wirklich Menschen vergibst. Und das ist ein Kampf, das geht nicht von heute auf morgen. Kämpfe dafür aber, dass du mit Gottes Hilfe das überwindest. Und wenn du das ahnst, das schaffe ich nicht, dann nimm dir jemanden dazu, zu dem du Vertrauen hast und rede mit ihm drüber. Nimm Gottes Hilfe in Anspruch, um so Ballast aus deinem Gedächtnis ja, wenn auch nicht ganz herauszubekommen, dann doch wenigstens zurückzudrängen, an den Rand zu drängen. Und dann natürlich ein zweites, sorge dafür, dass du deinen geistigen Vorrat mit Gutem füllst, dich mit Gutem beschäftigst, so wie Paulus sagt, das, was gut ist, was achtenswert ist, was gerecht ist, was rein ist, das sollt ihr in eurer Fantasie bewegen, das soll euch in eurer Freizeit wichtig sein, da sollt ihr ein Stückchen euch hineingeben. Deswegen beschäftige dich in deinen Gedanken nicht mit den Dingen, von denen du genau weißt, das wird mir hinterher eher ein Problem als eine Hilfe. Ist in diesem Moment irgendwie so ein Stückchen, hat so eine morbide Anziehungskraft, nicht wahr? Aber es wird mir hinterher doch eher ein Problem sein als eine Hilfe. Beschäftige dich vielmehr mit dem, was Gott gemacht hat, wo er zu dir redet, dich anspricht, wo du Gottes gutes Handeln und seine Güte erkennen kannst. Und sammle so einen Vorrat an Gutem, indem du Dinge immer wieder wiederholst. Zum Schluss ein Wort aus Psalm 103. Da spricht er: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was hat David nicht alles in seinem jungen Leben so durchgemacht, oder? Ein König, der eifersüchtig war auf ihn, der für sich in Anspruch nahm, ich bin der Gesalbte Gottes, und du hast hier nichts zu melden, ganz im Gegenteil, ich mache den Kopf kürzer. Der hat ihn bis aufs Blut verfolgt, der Saul. Was für ein Wunder, dass David nicht bitter geworden ist, dass er nicht gesagt hat, so sind die Frommen, das sind die Gesalbten des Herrn, nicht wahr? Die laufen im Schwert hinter dir her. Er war nicht besetzt von seinen schlechten Erfahrungen in seinem Denken, sondern er war frei für die Gegenwart und positiv und offen für die Zukunft. Und das, was David hier zu sich selbst sagt, ich glaube, das ist der Schlüssel zu solch einem freien und positiven Leben. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es gibt so ein schönes altes Lied: Zähl das Gute, was dir Gott getan. Hab's leider jetzt nicht rausgesucht, aber ja, hat so ein bisschen eine ältliche Melodie. Aber es ist so genau dieser Gedanke: Zähl das durch, zähl das auf, wiederhole das für dich. Hat sowas von Nummern. Zähl das Gute, was dir Gott getan. Das, was Gott für dich getan hat, damit beschäftige dich. Das lass heran an deinen Gedanken. Das andere lieber nicht. Unser Gedächtnis ist ein großes Geschenk. Gott helfe uns, damit richtig umzugehen.